Am 21. Juni um 15.34 Uhr haben wir das Thema für diesen Podcast festgelegt. Um 15.52 Uhr hat Jannis das Thema bestätigt. Hallo Jannis.
Hallo Marc.
Am 24.06. um 9.09 Uhr hat Morris den Zeitpunkt der Aufnahme diskutiert. Hallo Morris.
Hallo Marc.
Aber warum sage ich das Ganze überhaupt? Das ist doch richtig uninteressant. Naja, für die EU ist das gerade sehr interessant. Und ja, vielleicht nicht genau unser Podcast, der ist vielleicht doch ein bisschen uninteressanter. Aber es geht heute um das Thema Chatkontrolle und wie Chats vielleicht irgendwann durchsucht werden können. Genau.
Genau.
Vorgestellt haben wir uns ja schon.
Wir müssen es doch noch nicht mehr vorstellen. Jeder, der hier in diesen Podcast reingestolpert ist, kennt uns doch schon.
Genau.
Zumindest würden wir uns kennen, wenn wir nicht regelmäßig vergessen, unsere Folgen freizuschalten.
Was wir natürlich noch
das
nie gemacht
nie
haben.
Das ist passiert und dafür gibt es keine Beweise.
Richtig. Zumindest nicht auf Spotify.
Folge 29 ist jünger als die Folge 32 auf YouTube. Aber
das passiert manchmal.
Deswegen sage ich, auf Spotify gibt es keine Beweise.
Genau, Chatkontrolle. Die EU plant mal wieder was und rein gefühlt, wenn die EU irgendwas plant, sind es immer so Themen, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt ja ganz nett oder oh nein, EU, bitte nicht.
In welche
und die Chatkontrolle ist
das
Zweiteres. Ja, leider. Nee, es geht so ein bisschen der Geist der Vorratsdatenspeicherung um. Das kennen wir ja, das wurde in Deutschland schon zweimal probiert von der CDU. Vielleicht dreimal, ich weiß es nicht mehr. Da geht es grundsätzlich darum, um den Themenbereich, wir spionieren erstmal alle Bürger aus und vielleicht findet man ja was. Und während bei der Vorratsdatenspeicherung es nur darum ging, quasi die Daten zu speichern, wie die Leute kommunizieren, soll die Chatkontrolle eben genauer prüfen, was die Leute so schreiben und es soll dann in Echtzeit analysiert werden. Genau, warum macht man das? Habt ihr irgendwie Ideen?
Also ich weiß, warum man es tatsächlich macht, was die Argumentation ist, aber möchtest du das jetzt
ja,
hören oder
soll ich raten? Tu so, als würdest du raten.
Okay, aber dann lass mal erst Janis raten, weil der weiß es wahrscheinlich wirklich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin hier nur der doofe Fragensteller dieses Mal. Also jedes Mal, dieses Mal, egal. Vermutlich Strafverfolgung.
Ja, aber was für Strafverfolgung?
Das ist die Frage, ob man es präventiv macht oder ob man es, ob es für nachträgliche Strafverfolgung gedacht ist quasi. Also ob man sagt, man überwacht es vorher, um Straftaten akut zu verhindern oder im Nachhinein, um sie aufzuklären.
Jannis in der Minority Report. Wir sehen jetzt Straftaten, bevor sie begangen werden.
Ja,
also grundsätzlich ging meine Frage
Morris, gerade du als Mitliebhaber der Serie The Person of Interest, solltest es eigentlich wissen.
Ja. Wäre cool, eigentlich nicht, aber die Serie ist cool. Es geht natürlich in die Richtung Straftaten entdecken, so ein bisschen auch Folgestraftaten vereiteln, aber vor allem in einem Bereich, nämlich im Bereich des Kinderschutzes, im Bereich der Verbrechen gegen Kinder. Das ist tatsächlich eins der Hauptargumente, was man in der Diskussion von den Befürwortern vorgeschoben wird, bekommt.
Ja, es ist halt so ein Standardargument. Also immer wenn sowas gemacht wird, kommt halt auch bei der Vorratsdatenspeicherung vor ein paar Jahren, kommt halt als Argument, aber die Kinder. Und es ist halt Argument, weil, ja, natürlich, die muss man schützen. Aber vielleicht nicht so.
Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass wir in einem alten Podcast, in einer älteren Folge, also in einer ganz, ganz Anfangsfolge, mal über Apple geredet haben, weil Apple lokal scannen wollte oder in der Cloud.
Stimmt, ja.
Ja. Stimmt, ja. Ich werde das recherchieren.
Genau, als Apple wollte das Hersteller ja auch mit dem Thema Kinderschutz ihre Cloud-Daten scannen und halt verdächtige Daten sofort den Behörden melden. Hier geht es darum, genau, dass alle Unternehmen, die Kommunikation irgendwie betreiben, verpflichtet werden, ihre Chats, die auch verschlüsselt sein können und halt oft verschlüsselt sind, aufzubrechen irgendwie und Bilder, Videos, URLs und so weiter zu scannen und verdächtige Inhalte sofort zu melden. Genau. Aber ja, die Idee ist grundsätzlich die gleiche.
Ja.
Gibt da natürlich ein paar Probleme.
Ich wollte gerade fragen, und warum stellt das denn ein Problem dar? Warum sollte es denn ein Problem darstellen, wenn wir, übrigens das war Folge 2, habe ich gerade rausgefunden, warum sollten wir es doof finden, wenn staatliche Stellen vollkommenen Zugriff auf unsere Chatdaten möchten?
Ich finde schon schön, wie du die Frage formuliert hast.
Danke.
Ich finde es in eine gewisse Richtung. Es ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn der Staat alles über einen weiß. Ich glaube, dazu kommen wir nachher noch. Ich würde jetzt erstmal genauer sagen, was das Gesetz machen soll und wie das gemacht werden soll und dann halt die ganze Kritik, die es da gibt, und es gibt viel Kritik darunter fahren. Zum einen muss für das Gesetz, beziehungsweise es ist noch kein Gesetz, es wird gerade noch verhandelt unter den Mitgliedern in der EU. Und da gab es auch am 20.06. eine Abstimmung, die verschoben wurde. Nicht abgesagt, sondern nur erstmal auf irgendwann später verschoben, weil es noch keine Mehrheit gab. Und ohne eine Mehrheit kann man auch nicht wirklich Verhandlungen beginnen und das Ganze ins Parlament bringen und so weiter. Auch unter anderem, weil Deutschland sich dagegen entschieden hat, was interessant ist. Genau, alle geht es darum, dass Messenger irgendwie die Daten ihrer Nutzer scannen müssen. Es gibt immer so ein bisschen hin und her bei diesen Vorschlägen, weil das Ganze auch so ein bisschen im Flux ist. Aber ich glaube, der neueste Vorschlag ist, dass Messenger selber entscheiden müssen, wie hoch das Risiko ist, dass bei ihrer Kundschaft sowas passiert. Das heißt, genau die Messenger, die anonym sind, würde es dann am ehesten betreffen. Und dass Bilder, Videos und URLs ausgewertet werden, aber keine Audio und keine Texte. Und, das ist sehr interessant, Nutzer müssen zustimmen, dass sie durchsucht werden. Das heißt, es ist ein Opt-in. Die Frage ist natürlich, wenn man was passiert, wenn man, genau, dann gibt es keine Upload-Funktion. Also wer sagt, er will seine Bilder nicht scannen lassen, der darf keine Bilder hochladen. Punkt, fertig, aus.
Das du heißt, wird automatisch an die Behörden gemeldet, wenn Nein klickt.
Das nicht, aber ein wirkliches Opt-in ist es auch nicht wirklich. Also es ist nicht optional, wenn man es machen muss, um den Dienst vernünftig zu nutzen. Genau, also das sind so gerade die Vorschläge. Technisch ist es doch mal eine ganz andere, schwierige Sache, weil wir dann von Verschlüsselung reden. Die meisten Messenger, wie zum Beispiel sogar WhatsApp, verschlüsseln die Inhalte, sodass, wenn man an die Daten ran will, entweder das auf den Geräten von den Nutzern machen will, das heißt, man installiert da praktisch Spyware, die eben alles erstmal durchfiltert, oder aber, was eigentlich noch schlimmer ist, dass die EU oder die Polizei oder sowas sonst einen Generalschlüssel hat, um sämtliche Verschlüsselungen zu brechen und dann ja, selber durchsuchen können, wie sie wollen. Genau, so viel zum Gesetz. Jetzt natürlich, warum ist das kritisch?
Fängt man normalerweise mit etwas Positivem ein, aber wir können auch gerne direkt in die Kritik steigen.
Achso, nee, wir können auch was Positives, also fällt euch was Positives ein?
Naja, grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, Kinder besser zu schützen, definitiv zu begrüßen. Und gerade auch die Verbreitung von diesen Medien einzuschränken, Kinderpornografie und ähnliches, ist da natürlich ein wichtiger Faktor bei. Ob das aber die effektivste Methode ist und an sich eine gute Sache ist, steht mal trotzdem zur Diskussion. Erstmal grundsätzlich, ohne irgendwelche bösen Staatsakteure zu beachten. Es ist schon mal fragwürdig, wenn ein Staat grundsätzlich und generell alle unter Generalverdacht stellt, weil das tut diese Methodik, und damit die Daten von potenziellen allen sammelt oder die Fotos von allen potenziellen Menschen scannt und damit schon die Menschen potenziell unter Verdacht stellt. Grundsätzlich haben wir in unserem Rechtssystem eine Unschuldsvermutung und jeglicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte muss gerechtfertigt sein. Und zwar konkret gerechtfertigt sein. Das sollte in diesem Fall eigentlich nicht der Fall sein. Warum sollte Mark, der 150.000 Nacktfotos von Linus Torvald hat, auf einmal zustimmen, dass seine Fotos durchscannt werden? Ist ja nichts Illegales dabei. Moralisch verwerflich vielleicht, aber...
Jeden das darf jeder selbst entscheiden.
Ist es moralisch verwerflich? Das ist Pflicht unter Linux-Fans.
Ja, aber 150.000 Stück und nur Fotos, keine Videos. Also das ist schon eine enttäuschende Sammlung, Janus. Mark.
Uff. Ja. Ja. Ja, jetzt, das Argument ist halt, wenn man Chat-Kontrolle erlauben würde, warum nicht auch willkürliche Hausdurchsuchungen? Ist so von der Idee das Gleiche, würde ich zumindest sagen. Dass man einen Staat hat, der den Bürgern komplett nicht vertraut und lieber willkürlich erstmal alles ausspionieren will, weil vielleicht ist ja was dabei, vielleicht findet man die Bösen.
Die Hausdurchsuchung finde ich tatsächlich nicht argumentativ ganz so passend, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, flächendeckende, übergreifende Videoüberwachung überall.
Auch privat.
Auch privat. Weil man könnte ja eine Straftat im Keller planen oder im Keller durchführen. Und theoretisch wäre das ja eine Methode, ein Eingriff, der das verhindern würde. Weil wenn dann überwacht ist, dann würde man es entweder erkennen oder die Überwachung selber würde verhindern, dass man überhaupt straffällig wird.
Würde man endlich, würden die Behörden endlich merken, dass Moritz 4 statt nur 3 Cannabispflanzen in seinem Keller angebaut hat. Schrecklich.
Besonders im Keller.
Genau.
Da wachsen die am besten.
Das ist immer schön für euch
darum. Egal.
Ja. Also man merkt schon, es ist ein bisschen fragwürdig, wenn Leute unter Generalverdacht gestellt werden. Und jetzt denken wir doch mal nochmal eine Spur extremer. Wir denken jetzt gerade in Dimensionen, ja, grundsätzlich haben wir einen fairen Staat, aber jetzt denken wir mal, wir haben keinen fairen Staat. Nein. Gucken wir mal an und denken, die aktuellen Umfragewerte in Sachsen sind die nächsten Umfrageergebnisse für die Bundestagswahlen für die nächsten 20 Jahre. Und schon
oder
kann man
Thüringen.
Sich... Hä?
Oder Thüringen.
Oder Thüringen.
Okay. Oder Sachsen-Anhalt oder Brandenburg.
Jedenfalls nehmen wir an, diese Wahlergebnisse würden die politische Zukunft für ganz Deutschland die nächsten Jahre widerspiegeln. Und man hat jetzt auf einmal Staatsakteure, die eben nicht Freunde von freiheitlicher, demokratischer Grundordnung haben und die aber schon ein vorbereitetes Tool haben, um Leute zu finden, die gegen die neue Ordnung sind. Das ist doch fast schon auf dem Silbertablett servierte Staatskontrolle.
Man muss auch sagen, es gibt da keinen technischen Schalter, wo dann draufsteht, bitte nur schwere Verbrechen rausfiltern. Es wird rausgefiltert, was halt entschieden wird, dass gefiltert wird. Und wenn irgendwann eine Diktatur entscheidet, ja, ich hätte gern alle für die diktaturkritischen Chats der letzten 10 Jahre, dann machen die, drücken die den Knopf und dann haben die alles.
Richtig, es gibt keine Unterscheidung zwischen irrelevanten Nummern und relevanten Nummern.
Da ist jemand wieder in Person of Infest.
Ich versuche das hier so ein bisschen reinzuwerfen zwischendurch, weil es passt eigentlich erstaunlich gut in manchen Sachen.
Ironischerweise war ich aber in Person of Infest auf der Seite der Maschine und mochte es, so eine Riesenüberwachung.
Ja, egal. Das war aber auch eine unabhängige Maschine, eine unabhängige Maschine, die Nummern rausgegeben hat und das letzte Stück in der Kette quasi war nur der Mensch.
Ja, wir wissen, dass sowas nicht passieren wird.
Ja, genau. Und ja, jetzt machen wir uns drüber lustig mit, ja, wenn dann eine Diktatur entsteht, aber seien wir doch ehrlich, wir sind in der EU in einigen Staaten soweit schon, dass die sich freuen würden, ein Tool zu haben, um Dissidenten zu überwachen und direkt
das
zu erkennen.
Das Piraten Orban ist ganz vorne mit dabei.
Zum Beispiel.
Und auch hier wieder, man kann nicht einfach sagen, wir brechen die Verschlüsselung, aber nur für die deutschen Nutzer. Sondern wenn die Verschlüsselung gebrochen wird, dann für alle Nutzer weltweit. Das heißt, dann hat auch China Zugriff auf die Chats, dann haben, ich weiß nicht, fügt die Diktatur ihre Wahl ein, haben die auch Zugriff. Und so funktioniert es halt mit der Technik. Entweder haben alle Zugriff oder keiner.
Und zu sagen, ja, wenn der Generalschlüssel besonders sicher ist und so weiter, ja, schön. Trotzdem gibt es eine weitere Lücke, die man theoretisch ausnutzen kann.
Ja, und die ausgenutzt und werden wird.
Was natürlich. Ich immer auch als gutes Argument finde, was aber viel zu wenig beachtet wird, die Datenmengen, die anfallen. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass in der EU jeden Tag rund 1 Milliarde Chat-Nachrichten gesendet werden. Das ist viel.
Das ist eine Menge.
Und Scanner, wir müssen sagen, wir nehmen den besten Scanner, super duper, hat extra eine Firma entwickelt, haben ja, keine Ahnung, 50 Milliarden Steuergeld reingeworfen.
Apropos Marktneugeschäftsidee, wir sollten Scanner entwickeln.
Sollten wir. Wir haben zum neuen Xerox. Selbst die besten Scanner, rechnet man, haben so eine False-Positiv-Rate von 10%. Das heißt, von den 1 Milliarden Nachrichten werden 100 Millionen alleine, weil der Scanner nicht perfekt ist, als falsch-positiv erkannt. Jeden Tag. Und wir brauchen theoretisch Leute, die dann pro Tag 100 Millionen Nachrichten durchgehen und manuell entscheiden, ja oder nein. Und das ist so eine Sache, die bei sehr vielen Dingen, auch Vorratsdatenspeicherung und so weiter, immer auftritt, wo halt gefordert wird, dass mehr Daten gesammelt werden, weil mehr Daten sammeln ist ja so viel besser und auswerten passiert automatisch, alles toll. Aber es ist eben nicht der Fall. Ja. Es ist eine extrem hohe False-Positiv-Rate, vielleicht auch eine hohe False-Negativ-Rate, je nachdem, wie man es einstellt. Und schlussendlich kommt dann in 2 Jahren die Forderung, dass man 100.000 mehr Polizeibeamte bitte haben soll, weil man ansonsten nicht alles untersuchen kann. Und wenn man die halt nicht hat, dann hat das Ganze nichts gebracht.
Und hier fällt dann auch so ein bisschen das Argument raus, ja, aber es ist ja nur eine Maschine, die drüber guckt, das stört ja recht wenig, weil da schaut sich ja niemand persönlich die Bilder an. Aber gerade in den Anfangsjahren muss natürlich wer manuell drüber gucken. Und auch bei den 10% False-Positive-Fällen, die Mark jetzt in den Raum geworfen haben, dann sehen die Leute auf einmal die Urlaubsfotos von Jannis. Und das will niemand.
Schönes Beispiel.
Ich würde jetzt gerade gerne irgendwas argumentativ starkes sagen dazu, aber irgendwie fällt mir gerade nichts ein.
Es grüßt die Hitzewelle aktuell in Deutschland. Wir sind alle geistig ein wenig langsam, schaffen es aber noch gegen eine andere Form von Vorratsdatenspeicherung zu protestieren. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja?
Ja. Eigentlich wollten wir die Vorteile ansprechen, was irgendwie so 10 Sekunden gehalten hat, oder?
Ja, das Einzige, was an Vorteilen halt ist dieses vorgeschobene Argument mit etwas besserem Kinderschutz. Aber auch da gäbe es sicherlich Methoden, die geeigneter sind. Anonyme Meldemöglichkeiten, vielleicht auch mal Hinweisen, die einen Gen nachverfolgen. Jugendämter
mit dem Geld, was die Chatkontrolle kosten würde, einfach mehr Polizeileute einstellen.
Mehr Sozialarbeiter einstellen für Jugendämter, damit tatsächliche Hinweise auch wahrgenommen werden können und verfolgt werden können. Ja.
Aber das kostet alles Geld und klingt nicht so einfach.
Ja. Und man kann es nicht alternativ nutzen. Also muss man, man muss ja sagen, noch ein positives Argument ist, aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich effizient, ein Tool zu bauen, mit dem man theoretisch alles machen kann. Von Kriminalitätsprävention bis diktatorischen Volksüberwachungen. Als nur für einzelne Methoden, einzelne Straftaten Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Also ich hoffe, man hat den Sarkasmus rausgehört, aber...
Nein,
gar nicht. Da war Sarkasmus drin.
Ja.
So, aber jetzt die Frage, ich glaube, wir haben alles, was es Positives gibt, gesagt, alles, was es Negatives gesagt, so grundsätzlich. Jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass eine Chatkontrolle umgesetzt wird? Also wir haben schon am Anfang gesagt, am 20.06. gab es eine Abstimmung. Entschieden wurde, Abstimmung wird erstmal verschoben, auch weil Deutschland dagegen ist. Und ja, wenn ein paar Länder dagegen sind, gibt es aufgrund der Sperrminorität praktisch keine Möglichkeit, das irgendwie durchzusetzen. Vor allem, dass er noch ans EU-Parlament muss, die dann das auch bestätigen müssen und so weiter. Wie hoch ist die Chance, dass es durchgesetzt wird? Wer ist dafür? Und vielleicht am Schluss noch, können wir vielleicht raten, wie das Bundesverfassungsgericht das sehen würde oder der EuGH.
Ironischerweise glaube ich tatsächlich, dass wir in Deutschland ausnahmsweise mal... Oh, ich muss niesen. So, sorry. Dass wir in Deutschland ausnahmsweise mal Glück haben, dass die FDP mit ihren 5% in der Regierung so tut, als ob sie 100% hätte, weil die FDP vehement ein Verfechter der Gegenposition ist und auch die Grünen kein Fan davon sind. Von daher glaube ich tatsächlich, sollte es in dieser Legislaturperiode noch zu einer Abstimmung kommen, würde es auf jeden Fall nicht in dem Maße durchkommen, wie es aktuell vorgesehen ist. Das heißt allerdings nicht, dass es einen Änderungsvorschlag geben wird, der abgeschwächter ist, wie der aussieht, keine Ahnung, der dann eventuell doch durchkommt.
Das,
du hast ja die Grüne und die FDP erwähnt. Jetzt mal an Jannis gefragt, was ist so die Meinung der SPD?
Wieso ich? Wir haben einfach noch unseren anderen SPD-Mann hier. Egal. Soweit ich mitbekommen habe, hat die SPD sich noch nicht endgültig dazu geäußert. Irgendwie gibt es so ein paar Ja-Stimmen, ein paar Nein-Stimmen. Und der Großteil enthält sich, glaube ich, derzeit.
Also unsere Innenministerin ist ja auch dagegen. Die Nancy
Faeser.
Faeser.
Wie die Waffe?
Ja, ich glaube. Laser?
Halt anders Faeser auf Betäubung.
Das ist ja auch eine SPD darin.
Ja.
Grundlegend in der Vergangenheit hat die SPD aber auch gerne gezeigt, dass sie der Vorratsdatenspeicherung eigentlich nicht
abgeneigt ist.
Aber ja. Die SPD ist auch gegen die Vorratsspeicherung. Das schreiben die doch in ihrem Wahlprogramm.
Ja.
Kommt darauf an, ob sie welche Regierungsrolle sie übernehmen, ob sie die größere Regierungspartei sind oder der Königsmacher? Nee, doch, oder? Ob sie die größere Partei oder die kleinere Partei in der Regierungsverantwortung sind.
Ich muss auch sagen, es gab einen Brief von ein paar Mitgliedern des EU-Parlaments an den Council of the European Union, wo die gesagt haben, ist vielleicht keine gute Idee. Und unterschrieben haben das sehr viele von den Grünen, sehr viele von den Neos, also FDP und so weiter. Ich habe tatsächlich einen von der SPÖ gesehen, von den Piraten, alle, was wahrscheinlich auch einer sein wird, aber keiner von der SPD, was ich interessant fand.
Erstaunlich eigentlich, ne?
Ja, dass es wirklich keinen gibt. Ist es so eine Parteiposition, sich nicht zu äußern und mal schauen, was Scholz sagt?
Ich habe das Gefühl, dass die SPD in den letzten Jahren ein wenig zu zerstritten in diversen Themen war, dass man jetzt angefangen hat, sich gar nicht mehr zu streiten, sondern Themen einfach zu ignorieren.
Einfach gar nichts machen.
Es gibt schon so ein, zwei Europaparlamentabgeordneten, von denen ich die Position klar weiß. Ich weiß nicht, ob ihr Timo Wölken kennt.
Ja.
Von dem habe ich bis jetzt dazu nämlich auch noch nichts gehört. Den verfolge ich eigentlich auch.
Mit Kamera und Mikrofon.
Genau.
Mit der Chatkontrolle.
So richtig, original dem Gesetz entsprechend.
Wir wissen, dass er einem Kumpel geschrieben hat, dass er gegen die Chatkontrolle ist.
Aha. Und im anderen Kumpel hat aber geschrieben, er ist dafür, darum, er ist auch innerlich scheinbar zerstritten.
Und einen dritten Kumpel hat er Urlaubsbilder gezeigt.
Ja. Und sich gewundert, warum so ein komischer Typ namens Mark Kalschuh, der ihm ständig Nacktfotos von Linus Torvalds schickt.
Da wundert er sich nicht mehr.
Ja. Wir haben uns ja auch dran gewöhnt.
Genau. Ja, also so generell schätzen wir ein, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass es so durchkommt, zumindest wenn Deutschland weiter dagegen hält. Wie so in der nächsten Regierung aussieht, schauen wir mal. Und selbst wenn, muss es am EU-Parlament vorbei. Und ich glaube, dann spätestens dann wird das Ganze nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und
bist du dir so sicher, nach dem neuen Umfragen? Ich
hab Hoffnung.
Also nach den neuen Wahlsitzverteilungen haben unter anderem die Konservativen ja ordentlich zugelegt und auch die neurechten Parteien haben ordentlich zugelegt.
Ist die AfD eigentlich dafür oder dagegen?
Also ist Kinderschutz, ich glaube, Kinderschutz ist grundsätzlich so eine Sache, wo die AfD sagt, sie mögen es.
Ja.
Also wir haben ein paar Argumente genannt, warum die AfD dafür sein könnte.
Davon mal abgesehen, je nachdem, was darüber jetzt alles überwacht werden würde, wäre die AfD auch, glaube ich, ganz schön am Arsch.
Also die AfD ist aktuell, glaube ich, dagegen.
Okay. Gut, also zurzeit ist es unwahrscheinlich, liegt erstmal auf Eis, der Vorschlag, aber kann natürlich immer sein, dass es irgendwie durchkommt, dass Deutschland wieder komische Deals macht. Bei Artikel 13 hat ja Deutschland diesen Deal gemacht. Deutschland kriegt Nord Stream 2, während Frankreich Artikel 13 bekommt, was wunderbar funktioniert hat. Beide Länder haben einen Top-Deal gemacht.
Ja, ja. Geht so.
Nord Stream 2.
Artikel 13 hat sich aber auch nicht so wirklich was ergeben, oder?
Nee, weil es halt schwierig zum Umsetzen ist.
Sehr gut.
Wer konnte das ahnen?
Vielleicht erreichen wir selbiges auch mit der Chat-Kontrolle. Vielleicht wird die dann genehmigt, aber sie finden keinen realistischen Weg, es umzusetzen und darum passiert einfach nichts.
Genau, noch abschließend EuGH, Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht und der EuGH haben ja mehrfach jetzt schon gegen die Vorratsdatenspeicherung argumentiert. Und die Chat-Kontrolle, würde ich sagen, ist noch so ein bisschen draufgesetzt, dass man nicht nur Metadaten hat, sondern auch die Inhalte. Es wird da auch nicht durchkommen, oder?
Die Frage ist, was meinst du mit durchkommen? Kann der BGH...
Also durchkommen wird es, aber der BGH kann, glaube ich, nicht in gesetzgebende Maßnahmen eingreifen.
Doch, kann er.
Ich meine so.
Also und, der Punkt ist ja folgender. Also Deutschland muss ja dann die EU-Richtlinie umsetzen, wenn dann irgendwann entschieden ist, ja, jeder muss ein nationales Chat-Durchleuchtungsgesetz verabschieden und das ist ja theoretisch dann fähig vom BGH, Bundesverfassungsgericht kontrolliert zu werden, wenn jemand den Antrag stellt, es prüfen zu lassen. Hm. Ja. Wir haben ja schon gemerkt, manche Bundesregierungen ignorieren trotzdem gerne Entscheidungen von Gerichten, so zu PKW-Maut und kosten den Staat dann auch Millionen Euro und werden nicht dafür belangt, also.
Ne? Ja. Ich wollte nur generell darauf raus, ob das Bundesverfassungsgericht als abgekürzt BVG wieder eine Superrevision machen wird, wie wir es unter uns Fachexperten im Jura-Bereich so sagen.
Ich glaube, das wirst du auch niemals los, Morris.
Nee. Ist aber auch witzigerweise immer noch der erste Satz, den man in einer öffentlichen Rechtsvorlesung lernt. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz.
Wir sollten mal wieder was beim Bundesverfassungsgericht super revidieren.
Ach ja.
Genau. Aber ich glaube, damit haben wir das Thema so ein bisschen abgearbeitet. Ich denke, wir schauen noch ein bisschen, wie es sich entwickelt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann wieder ein paar tolle Deals geben wird und dann kriegen ein paar Länder die Chatkontrolle und wir kriegen, keine Ahnung, Nord Stream 3 oder sonst was. Oder können Kohle abbaggern, je nachdem, wie wichtig das der nächsten Regierung ist.
Wir dürfen Wasserstoffautos zulassen.
Vermutlich. So ein Scheiß wieder.
Ja. Also wirklich Wasserstoffautos. Keine wasserstoffbetriebenen Autos, sondern Autos, die aus Wasserstoff bestehen.
Ja, die können dann fliegen, die Autos, weil die so leicht sind.
Die können fliegen, instant explodieren, sobald irgendwas drauf scheint. Super. Toll.
Okay. Nee, aber ich glaube, wir schauen einfach weiter, wenn es sich was ergibt, wenn es zum EU-Parlament kommt, wenn es dann wirklich so einen fertigen Gesetzestext gibt, dann werden wir berichten. Das sage ich mal ganz seriös.
Und falls es zu einer Chat-Kontrolle kommen sollte und das Ganze gesetzlich durchkommt, dann werden Marc und ich sämtlich unsere Chats noch löschen müssen. Könnte man jetzt auch falsch verstehen.
Ja.
Gerade wenn es ums Kinderwohl geht. Gut, sehr schön.
Warum hast du das jetzt noch reingeworfen? Anyways, reden wir über die weltbewegenden News.
Und damit willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist perfekt in die Folge angepasst. Es geht nämlich auch um Chats, allerdings um nicht mehr existierende Chats, denn das Ende von ICQ ist besiegelt. Und zwar am ich weiß nicht, 26. Juni oder so. Keine Ahnung, ICQ ist irrelevant geworden. Ist ICQ offiziell beendet. Es gibt kein ICQ mehr. Für die ganz Jungen, das war ein sehr populärer Chat, so in den um die Nullerwende, würde ich mal sagen. Anfang der Nullerjahre vielleicht. Und
meine große Schwester hat es noch massiv genutzt gehabt.
Ja, wir sind so ein bisschen zu jung als jeder, der so 30 bis 35 ist, der würde sagen, ach wie schade. Ich hatte noch eine ICQ-Nummer, die war vierstellig.
Aber das Erste, an das, was wir uns erinnern können, wäre vermutlich sowas wie Schüler-VZ gewesen oder so. Das kam ja so danach,
ja,
das
ICQ war dann das nächste eher so ein große Chat Ding. Also ein soziales Netzwerk.
Also ein Chat, ja. Und so gesehen auch eine Ad-Welt, weil sie die Startseite und so alles geändert hat und sich in deinen Browser reingefressen hat, wie so eine billige Software. Das war eine kostenlose Software, also von daher war sie recht billig.
Und war damals so akzeptabel.
Deswegen hat Maxi das auch als Thema ausgesucht.
Weil es eine billige Software ist, ja. Nee, ich finde es nur ganz interessant, dass ICQ komplett irrelevant geworden ist mit dem Aufkommen der Smartphones, weil die sich einfach nicht angepasst haben. Genauso wie Nokia zum Beispiel. Erstens das und zweitens hat mich gewundert, dass es ICQ immer noch gibt. Ich habe gedacht, die wären vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so pleite gegangen.
Ja.
Aber es gab wohl noch Leute, die es genutzt haben. Jetzt nicht mehr. Interessiert aber auch keinen mehr.
Die wurden halt von den Russen aufgekauft. Also von dem russischen Netzwerk.
Ja, aber grundsätzlich ist irgendein alter Messenger, für den sich niemand mehr interessiert. Und das ist auch meine Überleitung. Morris, was gibt es denn sonst noch so für alte Sachen, für denen sich aber sehr viele Leute interessieren?
Ja, wenn zwei alte Männer im Fernsehen sich gegenseitig anschnauzen, beleidigen und Mist labern, dann ist man entweder im RTL-Nachmittagsfernsehen oder in der US-amerikanischen Fernsehdebatte zur Präsidentschaftswahl in 2024. Also das war wirklich grausam, was man damit ansehen musste. Die Überleitung von Marc war echt gar nicht schlecht mit den alten Menschen, die niemanden mehr interessieren. Wobei, interessieren tun sie schon noch, aber sind das zwei alte Säcke. Also bei aller Nettigkeit und aller Notwendigkeit, dass Biden hoffentlich wieder US-Präsident wird, aber auch er hat eine absolut schlechte Figur in diesem Interview abgegeben und mehr oder weniger als gegeneinander gegenzuschießen, haben eigentlich auch beide nicht gemacht. Disclaimer, weil es US-amerikanisches Fernsehen ist, sie haben nicht tatsächlich aufeinander geschossen, sondern sich nur verbal angegriffen.
wichtig zu erwähnen, ja.
Danke für den Disclaimer.
Bitteschön. Ja, also, wenn es nicht die Wahl oder wenn es nicht um die Wahl und die politische Zukunft eines Landes gehen würde, was wirtschaftlich, politisch und militärisch relativ stark relevant ist, dann wäre das echt sehr amüsant mit anzusehen, wie die beiden sich da bekriegen.
Es wäre schön, wenn das das TV-Duell von Liechtenstein oder so gewesen wäre.
Ja, oder
das wäre auch lustiger gewesen.
Als Anmerkung, die beiden haben sich nicht wirklich bekriegt. Ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Ich finde es halt interessant, Biden wird irgendwie 20 Jahre älter, als er eh schon ist. Ja. Und Trump hat einfach dauerhaft irgendwelche Sachen erlogen, dass er der Beste sei und jeder sagt, er sei der Beste und absolut schlimm.
Ja, also es ist wirklich abenteuerlich, was da rauskommt. Insgesamt muss man leider sagen, dass Trump wahrscheinlich trotzdem insgesamt die bessere Figur abgegeben hat. Gerade weil dieses inhaltslose Gegeneinanderschießen seine Wähler eh nicht interessiert. Also negativ interessiert, sondern die das ja eh mögen, weil mehr als seine Buzzwords rauszuhauen und sein eigenes Ego zu streichen, hat er tatsächlich auch nicht gemacht. Für die aber eigentlich normalerweise Demokraten wählen, also einen politisch interessanten Diskurs, Stabilität und ähnliches sich wünschen, hat Biden definitiv keine gute Figur auch für abgegeben. Genau. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Und wenn wir jetzt das Thema haben mit erneut keine gute Figur abgeben, Jannis!
Ja. Wer hätte damit rechnen können? Warte mal, hatte ich das nicht beim letzten Mal schon?
Wir hatten das schon mal. Ich glaube, wir haben das fast jeden Monat.
Warte.
Gefühlt.
Warte. Ich hab's noch offen.
Nee, letztes Mal hatten wir es nicht.
Davor letztes Mal hatten wir Nazis auf Sylt.
Ja. Davor wir hatten es auf jeden Fall schon mal.
Wir haben es nächstes Mal.
Ich will nicht Lieblingsnazi sagen, aber der Bernd Höcke steht wieder vor Gericht. Ich finde das lustig. Aber hast du das eher hinter Höcke gemacht, Marc, oder war ich das? Egal.
Ich nicht.
Höcke steht wieder einmal vor Gericht, und zwar wegen einer ähnlichen Scheiße, wie er schon mal vor Gericht stand. Er wurde ja schon bereits verurteilt, weil das Gericht der Meinung war, er hätte die SA-Parole Alles für Deutschland wissentlich für seinen Wahlkampf gebraucht, wissentlich des Hintergrunds, dass es eben die SA-Parole der NSDAP.
Jetzt muss man ja mal tatsächlich ihn aber ein bisschen in Schutz nehmen. Also so eine SA-Parole, die kann man doch als Normalbürger normalerweise nicht unbedingt identifizieren. Da muss man mindestens Geschichtslehrer oder sowas für sein.
Das wäre ja ganz schön, wenn er nicht eben Geschichtslehrer ist.
Das war so mein Witz, Janis.
Lol, ich wollte das nur auffrischen noch. Etwas Ähnliches hat er nämlich im Dezember letzten Jahres nochmal wieder gemacht. Da hat er nämlich die Parole nicht selbst gesagt. Da wurde er dann schon darauf gepolt, dass er das auch bitte nicht machen soll anscheinend, sondern hat er nur angeführt, alles für, und hat das Publikum dann durch Gesten dazu animiert, das Wort Deutschland zu ergänzen. Und deswegen steht er gerade wieder vor Gericht. Das Ganze zieht sich anscheinend auch noch etwas, aber die Chancen stehen wieder hoch, dass er dafür wieder verurteilt wird. Und das zu Recht, meines Erachtens nach.
Bei allem Ernst des Themas musste ich gerade, als du das so formuliert hast mit "er hat es nicht gesagt", an die Szene aus Alan Wake denken. Und es kam in meinem Kopf dann raus, sondern gesungen. Und es entstand mit meinem Kopf dann so ein Rockmusical, in dem er Nazi-Parolen singt.
Ja. Kann man bestimmt AI generieren lassen.
Oh, bitte, ja.
Ja, aber
kommen wir von der Nullnummer der Nation zur nächsten Zahl. Schlechte Überleitung, sorry. Mir fiel nichts anderes ein. Morris!
Habe ich mir eine Zahl ausgedacht? Scheiße.
Du hast vorhin nach Zahlen gegoogelt, das weiß ich.
Ich habe irgendwann zwischendurch mein Hirn ausgeschaltet. Die Zahl des Monats, natürlich immer gut vorbereitet für diesen Podcast. Die Zahl des Monats für den Monat, welchen Monat
haben wir?
Juli.
Die Folge ist die Folge zum 1. Juli.
Genau.
Falls es hilft.
Also, wir haben als Zahl des Monats die Zahl 19,7 Millionen. Das ist die Zahl der Arztbesuche aufgrund eines akuten respiratorischen Erkrankungs seit Beginn der aktuellen Krankheitssaison. Die hat das RKI vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Und beschreibt halt die Anzahl der Arztbesuche aufgrund von respiratorischen Erkrankungen. Wie sich in dem Zeitraum.
Das ist ein Qualitätspodcast.
Scheiße. Also die Zahl 19,7 Millionen muss man einmal ein bisschen ins Gebilde setzen. Natürlich sind da auch mehrere Besuche mit eingeschlossen, also wenn jemand mehrfach zum Arzt geht. Aber grundsätzlich bedeutet eine Zahl von 19,7 Millionen, dass circa jeder vierte Deutsche in dem Saisonzeitraum wegen einer Erkrankung beim Arzt war. Jetzt muss man das Ganze wieder immer in Perspektive setzen. Wir tragen ja jetzt auch keine Masken mehr. Corona ist ja gedanklich eh schon wieder seit Jahrzehnten vorbei. Weiß überhaupt noch, wer was Corona ist?
Keine Ahnung.
Ist ein Bier, genau. Genau, also darum einfach mal die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die Zahl vom Monat Januar, aber...
Uff.
Danke für die Zahl des Monats.
Wir sind pünktlich.
Amen. Okay.
Janis, bitte mach eine Musikempfehlung, damit das endlich vorbei ist.
Ich finde, du kannst doch so ein bisschen in deiner...
in meiner eigenen Soße schwitzen.
Genau. Reicht auch.
Danke.
Besser ist das, bevor wir noch irgendein komisches Bild in unseren Köpfen bekommen. Die Musikempfehlung des Monats. Hier steht in meinem Dokument wer. Und nicht wer, sondern das wer. Der wer, die wer. The Who. Ich höre in letzter Zeit sehr viel The Who und möchte euch das Lied Won't Get Fooled Again empfehlen.
Die Intro-Musik von CSI.
Richtig, das ist ganz lustig, weil irgendwie hat, ich weiß nicht, ob die Produzenten von CSI einen Vertrag mit The Who hatten, aber sämtliche CSI-Serien, die nach Städten benannt sind, beispielsweise CSI Vegas hatte Who Are You als Titelmelodie, CSI Miami hat eben Won't Get Fooled Again mit diesem berühmten Schrei eben, das ist mit einer der berühmtesten Schreie in der Musikgeschichte, und CSI New York hat Barbara Riley von The Who als Titelmelodie.
Ich möchte mal übrigens kurz erwähnen, dass ich schon glaube, dass die einen Vertrag mit Suhu hatten, weil ich glaube nicht, dass die einfach ein Lied von YouTube gerippt haben und das
in die Intro gepackt haben. Nee, das ist klar. Aber dass die halt für alle Serien da dann einen Vertrag für hatten.
Ergibt Sinn, sind alle vom selben Netzwerk und alle vom selben Produzenten, glaube ich sogar.
Jerry Bruckheimer glaube ich. Ja.
Ja. Ich hätte tatsächlich erwähnt, dass du, nachdem wir heute so schön über Person of Interest geredet haben, die Szene aus dem E-Kraftwerk nimmst.
Oh, dann schiebe ich nochmal eine zweite hinterher, Eminence Front von The Who. Nee, Quatsch. Eminence Front kommt aber auch kommt aber auch in Person of Interest vor.
Nicht ganz das richtige Lied. Heißt, war es nicht... Ach, fuck.
Warte mal, finde ich, raus.
Heute sind wir ganz qualitativ bei unseren Randthemen unterwegs.
Ja, definitiv. Mhm. Eminence Front? Nee, warte mal, das, du meintest, das ist nicht von The Who, das ist von Pink Floyd, glaube ich. Genau, Pink Floyd, Welcome to the Machine.
Ja.
Und ich gerade in der Playlist gesucht und da kam tatsächlich nur Eminence Front von The Who. Aber das ist auch aus The Person of Interest. Das wäre auch cool gewesen.
Tja, leider hast du die Chance nicht genutzt und darum sind wir jetzt auch am Ende des Podcasts angekommen. Lass uns alle den peinlichen Moment nicht vergessen, wo Janis leider keine gute Musikempfehlung ausgesprochen hat und ignorieren alles, was davor war.
Und ich, wo Morris bereits eine Zahl aus Jano benutzt hat, lol.
Anyway, Abmoderation, ne? Sind wir mal weiter ganz professionell. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir probieren es aktuell mal ein bisschen mit kürzeren Folgen. Wir wollen uns eigentlich in 30 Minuten annähern. Das hat dieses Mal nicht ganz hundertprozentig geklappt, aber wir sind zumindest weg von den 60 Minuten.
Richtig.
Ja, lasst doch gerne wieder Feedback da. Teilt uns mit, was sind eurer Meinung nach positive Punkte an der Chatkontrolle? Seid ihr dafür oder dagegen? Und freut euch darauf, dass wir beim nächsten Mal wieder über Björn Höcke reden.
Yippie!
Es gibt die Themenfolge Höcke. Ist das nicht toll?
Ja. Toll. Okay, wir machen uns sehr dann. Oft über ihn lustig. Das wird, naja. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.
Ciao.